braços.
Ja, dann starten wir jetzt mit der Aufnahme des Podcastes. Und heute soll es um ein Streitgespräch gehen. Und in diesem Streitgespräch soll das Spannungsfeld, was im Bildungskontext ganz häufig diskutiert wird, Future Skills versus transformative Bildung. Gibt es da Überschneidungen? Welche Unterschiede sind da? Das wollen wir ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen aufdröseln. Mein Name ist Nina Dunker, ich bin Professorin für Didaktik des Sachunterrichts an der Freien Universität Berlin und ich habe heute zu Gast zwei Kolleginnen aus meinem Arbeitsgebiet, Wanda Möller und Frederik Ernst, und ich würde euch bitten, dass ihr euch einmal kurz vorstellt, vielleicht auch mit einem kurzen Bezug zu eurem Thema oder für welches Thema ihr steht. Wanda, möchtest du mal beginnen?
Ja, gerne. Wie gesagt, mein Name ist Wanda Möller, ich bin auch an der Freien Universität Berlin im Sachunterricht als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und beschäftige mich wissenschaftlich vor allem mit dem Thema Zukunftsbildung. Und da ist ein großer Bereich der Future Skills drin und das interessiert mich sehr und ich beschäftige mich auch in der Forschung mit diesem Thema.
Super, vielen Dank. Dann gebe ich das Wort an Frederik Ernst. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich lehre und forsche in der Lehrerinnenbildung der Sachunterrichtsdidaktik jetzt schon seit 7 Jahren und beschäftige mich mit der Frage, wie man LehrerInnen für eine nachhaltige Entwicklung vorbereiten kann. Und bin hier auf das Themengebiet der transformativen Bildungstheorien gekommen und habe mich mit der Frage beschäftigt, wie man diese auf den didaktischen Kontext übertragen kann. Also quasi, wie man diese empirisch-theoretischen, biografischen Forschungsansatz auf den konkret didaktischen Raum übertragen kann.
Vielen Dank an euch beide. Wir haben uns entschieden, sozusagen mit der Relevanz zu beginnen. Also wenn wir so ein Spannungsfeld aufmachen, also wenn wir von so einem Spannungsfeld sprechen, dann ist natürlich immer die Frage, für wen ist das eigentlich interessant? Oder warum ist das, soll das jetzt gerade diskutiert werden? Warum machen wir da jetzt gerade ein Streitgespräch zu? Und da wäre meine erste Frage an euch. Warum habt ihr euch entschieden, dieses Spannungsfeld aufzumachen? Wo ist euch diese Kontroverse begegnet? Oder für wen ist die eben auch besonders wichtig?
Ich kann mal anfangen. Also dadurch, dass ich ja eher interdisziplinär geforscht habe zwischen einer bildungstheoretischeren Perspektive und der didaktischen Perspektive, bin ich mir gerade mit diesem Thema sehr häufig Kritiken und Spannungsfelder begegnet, die eben sehr vielseitig sind und die auch ein Stück weit wichtig sind, weil es bei transformativen Prozessen ja durchaus tiefergreifende Veränderungen von Selbst- und Weltbild gibt. Und die sind natürlich auch mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein zu halten. Und auf der anderen Seite glaube ich, ist mein Gefühl, dass gerade diese Annäherungen von den verschiedenen Disziplinen wichtig sein kann. Also so ist bei transformativen Bildungstheorien eben ein Spannungsfeld zu kompetenzorientierteren Ansätzen, das durchaus in gewisser Weise nachvollziehbar ist und auf der anderen Seite aber, so kommen wir jetzt am Ende hin, auch einen Mehrwert bieten kann.
Das klingt für mich jetzt, Frederik, eher noch so auf dieser akademischen Ebene. Siehst du auch einen Mehrwert auf der praxisorientierten Ebene, also für Unterrichtsprozesse, für Bildung in Schulen? Also ich spreche jetzt bewusst mal die Lehrerinnenbildung an. Also ist dir das dort auch schon begegnet? Hat das für die auch Relevanz?
Also wenn wir von dieser Umsetzung von transformativen Bildungs Theorien auf institutionelle Kontexte, wie in meinem Bereich die Lehrerinnenbildung betrachten, finde ich, hat das durchaus sehr viel Relevanz. Auf der einen Seite ist es eine Legitimationsrelevanz, da der kompetenzorientierte Ansatz einfach auch sehr weit verbreitet ist. Und auf der anderen Seite komplexere Bildungsprozesse eher etwas unfassbarer sind. Also von daher ist es auf der einen Seite eben eine Legitimationsgrundlage. Auf einer Forschungsebene kann man durch eine Annäherung dieser Felder durchaus das empirisch besser fassbar machen. Und auf der anderen Seite für das konkrete pädagogische Handeln ist es natürlich auch planbarer.
Okay, also das heißt, wenn wir jetzt sagen, das ist durchaus auch ein Format oder diese Diskussion kann durchaus auch für Praxislehrkräfte relevant sein, um Sachen zu reflektieren, die unmittelbar mit ihrem Unterricht zu tun haben, würdest du sagen, ja, ne, das ist nicht ausschließlich nur eine akademische Diskussion, die wir hier führen, oder?
Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Allerdings würde ich trotzdem nochmal die Kontexte differenzieren zwischen Lehrerinnenbildung und Schule. Und da würde ich sagen, bei transformativen Bildungsprozessen, die kann man sicher, kann man, denke ich, schon auf die Schule übertragen. Allerdings spreche ich hier dennoch vorrangig auf dieser Ebene von Erwachsenenbildung, in der wir uns befinden.
Okay, danke dir, Frederik. Wanda, welche Relevanz siehst du in diesem Spannungsfeld? Warum hast du dich dazu entschieden, das hier wirklich auch reinzubringen?
Ja, also die Relevanz ergibt sich bei Future Skills so ein bisschen aus deren Genese. Das heißt, wir leben in so Zeiten mit verschiedensten Einflüssen, sei es gesellschaftliche Transformation oder auch Krisen und so weiter. Jetzt wird auf Grundlage dessen ganz viel diskutiert. Und was muss man denn jetzt tun? Was muss man verändern und anpassen? Und was muss man Neues machen? Und ich habe so das Gefühl, wenn man sich diese Debatten öffentlich so anguckt und auch unöffentlich, also auch im Gespräch mit KollegInnen und Lehrkräften und so weiter, gibt es unglaublich viele, ich sag mal, Missverständnisse oder entweder Oppositionen, wo ich ganz wichtig finde, dass man da mal genauer reinguckt und sagt, das ist aber breiter und komplexer, als das so dargestellt wird. Und das würde ich super finden, wenn wir mehr in diese Diskussionen kommen, anstatt Kritik oder also nur, Kritik zu üben, sondern mal weiter zu denken und zu gucken, okay, was ist eigentlich das Wichtige daran? Was passt zu unserer Zeit? Was müssen wir jetzt tun? Im Hintergrund ist der Idealismus, die Lehrkräftebildung anzupassen an die veränderte Welt und irgendwie besser zu machen. So würde ich sagen. Genau.
Okay, ich glaube, damit wir über diese beiden Konzepte wirklich gut sprechen können, und auch genau wissen, was darunter zu verstehen ist, müssen wir so ein paar Begriffe einfach noch mal ganz doll schärfen. Ich glaube, wir alle haben schon den großen Begriff transformative Bildung gehört. Wir alle haben schon von Future Skills gehört in unterschiedlichen Kontexten. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt erstmal in so eine definitorische Sache übergehen und nochmal einmal sagen, was versteht man darunter, was sind so Kernkonzepte, Key Concepts auch, die sich damit mit den einzelnen Konzepten, mit den großen Konzepten Future Skills und transformative Bildung verbinden. Und ja, da würde ich gerne mal auf so eine Ebene kommen, dass wir Begriffe klären. Also unser theoretisches Fundament, vor dessen Hintergrund wir dann auch diskutieren wollen. Ich würde gerne mal mit den Future Skills anfangen. Wanda, kannst du uns so ein bisschen was über die Herkunft, worum geht es dabei? Was ist das für ein Konzept erläutern? Und kannst du uns vielleicht auch ein, zwei wichtige Begriffe, die in diesem Kontext mitstehen, erläutern, sodass wir die dann auch für die weitere Diskussion kennen und wissen, wie die einzuordnen sind?
Ja, gerne. Ich würde mal anfangen so ein bisschen mit der Genese von Future Skills. Also im Endeffekt kommt es so ein bisschen aus dieser Ebene oder der Diskussion um Schlüsselqualifikation oder Schlüsselkompetenzen oder überfachliche Kompetenzen, ne? Es gab so viele verschiedene Namen. Und das ging tatsächlich schon in den 70ern los. Das heißt, so der Unterschied zu sagen, okay, man geht von fachspezifischen Kompetenzen ein Stück weit weg und braucht jetzt auch noch übergeordnete, überfachliche Kompetenzen. Und das geht alles in Richtung Team, Kollaboration, Kreativität, also all die Begriffe, die man jetzt heute so hört. Und das ist so die eine Bewegung. Die andere Bewegung ist aber auch, nennt sich sowas wie Upskilling, also das heißt so aus der Arbeitswelt heraus, dass man sagt, okay, auf uns kommen gerade neue Dinge zu, zum Beispiel die Digitalisierung, und alle Arbeitgeber, alle ArbeitnehmerInnen müssen, brauchen neue Kompetenzen, um damit umzugehen, oder neue Skills. Manchmal sind es nicht nur Kompetenzen, also nicht unbedingt, sondern eher so Fertigkeiten. Und es braucht Programme, um die ArbeitnehmerInnen so weiterzubilden, dass die quasi abgeskillt sind und damit umgehen können mit digitalen Technik und so weiter. Und das wurde dann irgendwann zum Schlagwort Future Skills. So. Und da gibt es berechtigte Kritik an dieser Ausrichtung, nämlich die Frage, wohin zielt denn welches Upskilling, also ne, dieses mehr Kompetenzen, neue Kompetenzen und so weiter. Auf was zielt das? Zielt das auf das Humankapital oder zielt das auf die Entwicklung von Menschen? Also so die Frage, was ist denn der Bildungsauftrag im Hintergrund? Das ist schon so eine Kritik an diesem Future Skills Konzept. Aber grundlegend ist es eigentlich so gedacht, das Future Skills Konzept, dass man sagt, die Zukunft ist nicht wirklich bestimmbar. Also man kann jetzt noch nicht wirklich sagen, was kommt wirklich auf uns zu, aber es gibt natürlich Trends und Megatrends und Analysen und neue Anforderungen für die Arbeitswelt, aber auch für die Bildungswelt durch Digitalisierung, Klimakrise, Globalisierung und die aktuellen Gegenteile dazu. Also das ist gerade so ganz viel. Und wie müssen wir jetzt unsere Bildung ausrichten auf diese unsicheren neuen Zeiten und auf das, was uns da, was auf uns zukommt? Das ist so der Kontext, ne, dass man eigentlich Zukunftskompetenzen, wie Future Skills auch genannt werden, eher so definiert, dass man sagt, man ist fähig, sich anzupassen an neue Voraussetzungen oder neue Handlungsmöglichkeiten, das zu adaptieren und mit einzubringen und sich unter anderem auf neue Kontexte einzulassen, aber auch mitzugestalten. Das heißt, die Zukunft mitzugestalten und vorher zu überlegen, was möchte ich, wo soll es hin, und diesen Weg zu finden und mit dieser Unsicherheit, die damit verbunden ist, auch umgehen zu lernen oder zu können. Das ist so die Grundlagendefinition und beruht halt auf diesen Veränderungen, die wir gerade so vermehrt sehen.
Da hätte ich jetzt gleich noch mal eine Nachfrage. Ich versuche noch mal ein bisschen zu schärfen an der Stelle. Du hast es jetzt einmal formuliert, dass die Personen selber mitgestalten die Zukunft, also aus der Person heraus. Und einmal, ganz am Anfang habe ich das so verstanden, dass das eher von außen gesetzt wird. Also dass von außen gesagt wird, was ist zum Beispiel durch diese Megatrends, Trends zu erwarten und welche Skills, ich benutze jetzt mal den Begriff, braucht es, um das bewältigen zu können. Also kannst du mir nochmal dieses Innen und Außen, also intern und extern, nochmal so ein bisschen klarer fassen?
Ich kann es versuchen, genau. Also es gibt natürlich, und das ist so die Frage, glaube ich, Unterschied auch zwischen Arbeitswelt und Bildungswelt, aber nicht nur der Unterschied. Also ich fange nochmal an. Von außen kommt zum Beispiel, also ganz einfaches Beispiel, neue Technik, neue Computer, man muss damit umgehen lernen, wenn man seinen Job machen will, weil man muss damit arbeiten. Das wäre dieses Upskilling, der Gedanke dahinter. Wenn man es auf den Bildungskontext rüberzieht, würde man sagen, okay, man muss seine SchülerInnen und Studierende dazu befähigen, mit diesen neuen Gewohnheiten, vielleicht auch neue Kulturtechniken, die sich aktuell entwickeln, umgehen zu lernen, damit sie dann später teilhaben können an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt. Also man sollte vielleicht auch beide Seiten dann mit einbegreifen. Und was dazu kommt, ist aber, und das wird jetzt immer mehr diskutiert, weil das wurde vorher nicht ganz so gesehen, ist, dass man selber nicht nur sagt, okay, es kommt was Neues, ich muss jetzt das lernen und dann lernen wir das alle und dann können wir das alle, sondern auch reflektiert darüber nachzudenken und kritisch auch nachzudenken, ist es eigentlich gut für uns als Gesellschaft oder für unseren Job oder für unsere Bildung? Was wäre denn noch wichtig daneben, dass ich, also ne, anstatt nur technische Skills zu lernen, vielleicht auch ethisch zu reflektieren, was macht großes Thema KI, ne? Was macht das eigentlich, dass man das noch mit einbegreift und auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt das für sinnlos finde, wie komme ich jetzt in einen partizipativen Prozess zu sagen, wie kann ich was mitgestalten, wo habe ich Möglichkeiten, mich auszutauschen und wie reden wir auch in der Bildungswissenschaft darüber und wie reagieren wir darauf und wie reflektiert gehen wir jetzt mit solchen Ansprüchen von zum Beispiel der Wirtschaft um. Ne? So, das sind so diese Spannungsfelder, die da auch drin sind. Muss ich das kaufen, weil es gerade neu ist, oder sollte ich vielleicht nochmal vorher darüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist, das zu kaufen und auch mitzumachen? Das weiß nicht, wird das ein bisschen klarer?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird auch gleich im Laufe des Gesprächs nochmal ein bisschen ja, sich dann auch wahrscheinlich diskriminieren vom anderen Konzept. Du hast jetzt eben schon den großen bildungswissenschaftlichen Diskurs, erziehungswissenschaftlichen Diskurs angesprochen. Transformative Bildung ist ja wirklich auch ein großes Ding im erziehungswissenschaftlichen Diskurs. Frederik, magst du uns einmal für diesen Bereich auch mal versuchen, so ein paar Key-Konzepte nochmal darzustellen und nochmal so ein paar Highlights zu setzen, damit wir uns ein bisschen mehr darunter vorstellen können und so ein bisschen die Begriffsbestimmung ja, ein bisschen festzurren können, damit wir jetzt diese beiden Konzepte auch voneinander abgrenzen können.
Ja, das ist wichtig und zugleich gar nicht so einfach, weil wie du gesagt hast, es ist einfach ein Begriff, der in Erziehungswissenschaften sehr stark gebraucht wird. Douglas Jacek hat auch von der transformativen Wende gesprochen. Und ich möchte zum einen erstmal den gleichen Begriff von der WBGU abgrenzen. Die spricht nämlich von transformativer Bildung im Hinblick auf notwendige Bildung für die gesellschaftliche Transformation. Und dieser eher bildungstheoretische Ansatz legt den Fokus stärker auf das Individuum und die Gesellschaft. Und ich habe in meiner Arbeit verschiedene Stränge miteinander kombiniert und geschaut, wie passen die zueinander. Das heißt, das weitere Gespräch bezieht sich so ein bisschen auf eine Sammlung. Wenn man die individuellen Theorien im Blick bekommen würde, würde da die Perspektive auf der einen Seite oder auf der anderen Seite nochmal etwas anders aussehen. Ich habe auf der einen Seite die Theorie von Jack Mazzero, die auch im Kontext von BNE bereits viel diskutiert wird, einbezogen, zugleich aber die haupttheoretischen Stränge der bildungstheoretisch fundierten Biografieforschung aus dem deutschsprachigen Raum einbezogen. Und hier ist im Prinzip der Versuch, umfassende und tiefgreifende Bildungsprozesse empirisch und theoretisch einzuordnen. Das heißt, sind in der Regel so entstanden, dass man rückblickend narrative biografische Interviews geführt hat und dann geschaut hat, okay, wo und an welcher Stelle und wodurch gab es eben tiefergreifende Veränderungen. Nichtsdestotrotz, und das ist eine große Kontroverse in diesem, in der Diskussion selbst, ist die Frage, wo soll es denn hingehen? Und ist denn jede Transformation auch gleich ein Bildungsprozess oder gibt es durchaus eine Gerichtetheit? Und hier wird zum Beispiel oftmals das Beispiel von Breaking Bad, wo der eine dann irgendwie zum Meth-kochenden Outlaw wird, und dann eben da schon, dass man sagt, ein Bildungsprozess braucht eine normative Komponente und sie ist auch ein Stück weit gesellschaftlich gedacht. Also so sieht auch zum Beispiel Marotzki einen transformativen Bildungsprozess gerade als eine Möglichkeit, der Offenheit und Komplexität der Gesellschaft zu begegnen, allerdings primär da stärker auf das Individuum. Nichtsdestotrotz wird eben auch gesehen, es braucht auch eben diese individuellen Bildungsprozesse, damit eine gesellschaftliche Entwicklung in der komplexen Gesellschaft, wie wir sind, auch weiter sinnvoll vonstatten gehen kann.
Okay, also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es auch da diesen personenbezogenen individuellen Part und den, der sozusagen von außen, na, ich will nicht sagen kommt, sondern tatsächlich dann auch mit organisiert wird, also eher durch die Person selber sich transformative Umbrüche gestalten können und ähnliches. Also das heißt, auch beide Parts sind in diesem Konzept vorhanden, innen und außen. Ich formuliere das jetzt sehr salopp an dieser Stelle, um es einfach auch nur mit den Future Skills so ein bisschen übereinander zu legen und zu gucken, gibt es da eigentlich Gemeinsamkeiten?
Genau, ich würde das allerdings trotzdem noch mal ein bisschen stärker differenzieren, weil das sich zum einen auf der von den Theorien noch mal ein bisschen differenziert und zum anderen eben schon auch dieser Blick auf diese individuellen Prozesse gelegt wird. Und das ist etwas, wo sich eigentlich alle diese Bildungstheorien gleichen, ist nicht am Anfang ja, so feststeht, wie der Bildungsprozess am Ende aussieht, sondern es ist eben ein sehr individueller Prozess, der ganz anders aussehen kann und es wäre auch normativ sehr schwierig mit transformativen Bildungstheorien vereinbaren zu sagen, ich möchte, dass am Ende so und so das Ziel, das soll genau der Output sein, den ich mit dem Bildungsprozess erreiche. Und das ist, denke ich mal, auch einer der Hauptkritikpunkte und Spannungsfelder zu den kompetenzorientierteren Ansätzen.
Gut, ich glaube, dann würde ich jetzt für meinen Part sagen, mein Bedürfnis an Konzeptdarstellung ist an dieser Stelle erstmal soweit gestillt. Ich kann das einigermaßen voneinander abgrenzen und ich würde jetzt tatsächlich in dieses klassische Streitgespräch überleiten und würde schauen, wo wir eben ja, Konfliktspannungsfelder herausarbeiten können, die uns dann auch ein bisschen ja, mehr Hintergrundwissen nochmal eröffnen können. Also für mich wäre jetzt sozusagen an erster Stelle nochmal wichtig zu fragen, inwieweit diese beiden Konzepte eigentlich miteinander vereinbar sind. Also kann eine emanzipatorische Bildungslogik in einem von Employability geprägten Future-Skill-Diskurs existieren? Das ist die Frage, die ich hier dazu habe. Also inwieweit die beiden Aspekte zusammen denkbar sind.
Ich versuche mal zu starten. Genau. Also, ja, da sind wir wahrscheinlich im Spannungsfeld Bildung versus Kompetenz versus Skills und so weiter, um das vielleicht mal ganz kurz zu verorten. Skills ist so ein englischer Begriff und wenn man die englischsprachigen Menschen fragt, die sagen, naja, das ist sowas wie Fahrradfahren. Also das sind eben nicht Kompetenzen in dem Sinne, in dem weiteren Sinne, so von Weinert mit Motivation und so weiter, sondern ja, so Fertigkeiten. Kompetenzen und Bildung grenzt sich auch nochmal ab in der Zielgerichtetheit. Allerdings muss man sagen, gut, theoretisch müsste eigentlich alles zusammengreifen müssen, weil auch Bildungsprozesse ja irgendwie einen Output brauchen und der Output sich dann wiederum über Kompetenzen gestaltet. Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. Die Frage ist, worauf achtet man vorher auf? Was soll, ne, genau dieses Spannungsfeld von vorhin, Employability, also die Frage ist, bringen wir die Menschen, die wir bilden, ausschließlich dazu, dass die arbeitsfähig sind? Das heißt, wir produzieren Humankapital und achten nicht darauf, wie es denen vielleicht damit geht oder wie die Gesellschaft sich weiterentwickeln sollte und so weiter. Aber das wäre trotzdem noch ein Auftrag von Bildung. Also wenn ich nur Kompetenzen vermittle, dann oder nur Skills, dann kann ich das vielleicht ignorieren. Weiß nicht, ob das in so Weiterbildungsformaten vielleicht so eine Frage wäre, aber in unserem Fall Lehrkräftebildung wäre das eigentlich zu kurz gegriffen. Also ich würde einen Teil von Bildung ignorieren an dieser Stelle. Und es müsste eigentlich vereinbar sein, sonst würden wir in unserer Profession uns gegenseitig, also selber auf die Füße treten. Die Frage ist, wie und wie komplex muss man denken und wie sehr sollte man entweder oder Prozesse mal aufdröseln? Und das ist, glaube ich, genau das Ansinnen hier, zu sagen, vielleicht muss beides in gewisser Form gewichtet zur gleichen Zeit auch passieren, weil es miteinander zusammenhängt. Es ist jetzt normativ, es müsste eine Kombination geben.
Frederik, ich sehe, du möchtest etwas erwidern.
Ja, ich glaube, es ist erstmal ganz sinnvoll, Kompetenzorientierung und Future Skills zum Beispiel nochmal zu differenzieren. Und ich glaube, ein Hauptkritikpunkt von transformativen Bildungstheorien an der Kompetenzorientierung ist, dass zum einen der Fokus weg von dem Individuum hin zu, oder auch dem Prozess hin zu messbaren Dingen, die am Ende dabei rauskommen sollen. Das ist ein Grundkonflikt und dieser Grundkonflikt ist umso stärker, da oftmals dieser kompetenzorientierte Ansatz von wirtschaftlichen Interessen geprägt ist. Also nehmen wir zum Beispiel Future Skills oder auch den OECD-Kompetenzraster, wo durchaus eine starke Ausrichtung auf Wirtschaft und Wirtschaftswachstum da ist. Das heißt, wir haben nicht nur generell ein Ziel, sondern wir haben darauf noch ein sehr stark normatives Ziel. Und ich denke, das ist etwas, wo eine gewisse Unvereinbarkeit bleibt und auch bleiben wird. Wenn man eben, ich sage es jetzt mal zugespitzt, das Ziel von Wirtschaftswachstum für einen Bildungsprozess definiert. Und ich denke, dass oftmals diese Kritik damit einhergeht und eben auch mit dieser Frage, diese Messbarkeit hat dann eben oftmals auch etwas zu tun mit Abprüfen. Werden diese Ziele erreicht, werden diese Ziele nicht erreicht? Und dadurch wird es in eine Verwertungslogik überführt. Genau, und um dieses Streitgespräch vielleicht auch mal aufrechtzuerhalten, möchte ich vielleicht auch einfach mal diese Perspektive öffnen, und in den Raum stellen.
Genau, dazu müsste ich, also um das mal beim Streitgespräch zu lassen, müsste man sagen, okay, da wäre die Frage, wie genau sind denn die Ziele der Wirtschaft orientiert? Also man könnte ja auch sagen, wir würden uns dann wieder treffen, wenn die Wirtschaft sich an Nachhaltigkeit orientieren würde und die Ressourcen der Welt als gut mit, endlich mal mit aufnehmen würde und mit berechnen würde und so weiter. Und dann würde man sich wahrscheinlich zusammenfinden mit der transformativen Bildung im Endeffekt, weil dann wäre das ein wirtschaftlicher Faktor, auf den man aufpasst und auf den die Skills und Kompetenzen angepasst werden. Das heißt, die Ressource Erde würde dann quasi als wichtiges Wirtschaftsgut gesehen und man müsste sich so anpassen, dass man damit nachhaltig umgeht. Ne? So, und das wäre also die Frage, auf was zielt es alle? Also da wäre die Frage Kapitalismus, ne? Und Neokapitalismus, also wären wir in diesem Bereich. Und wenn wir so agieren wie jetzt, also die Wirtschaft wie jetzt agiert, dann spielt das natürlich nicht eine wirkliche Rolle, das stimmt. Und da wäre die transformative Bildung oder BNE eher das Gegenteil. Oder, ne, so, das würde ich jetzt nochmal aufmachen. Wenn das dort aber sich verändern würde, könnte man es zusammen denken.
Ja, ich glaube, ich bin in meiner Arbeit auch irgendwann zu dem Begriff der transformativen Lern- und Bildungsprozesse übergegangen. Einfach aus diesem Grund, um zu sagen, okay, es gibt Lernprozesse höherer Ordnung, die prinzipiell zu einem Bildungsprozess führen können. Zugleich ist es in einem gramm-didaktischen Kontext auf der einen Seite etwas schwierig zu sagen, okay, kann es in diesem kurzen Zeitraum überhaupt zu einem Bildungsprozess kommen? Und auf der anderen Seite ist diese Frage dieser großen Normativität nicht so stark im Zentrum. Nichtsdestotrotz ist auch nicht unbedingt das Ziel des Wirtschaftswachstums. Also man könnte auch sagen, es ist auch unvereinbar, wenn man sagen würde, das Ziel ist Wirtschaftskritik, weil auch das quasi diese Hinführung zu einem konkreten Ziel ist. Ich denke, zentral für einen transformativen Bildungsprozess wäre es dann, wenn man diese Positionierung zum Beispiel offen lässt. Aber eben diese Möglichkeiten gibt, dass diese oftmals auch impliziten Werte überhaupt bewusst werden und in Frage gestellt werden kann. Und von daher würde ich jetzt nicht sagen, es könnte nicht das Ziel eines transformativen Bildungsprozesses sein, am Ende eine wachstumspositivere Position einzunehmen, wenn sie denn das Ergebnis des individuellen Bildungsprozesses ist, aber nicht andersherum.
Ich weiß nicht, ob meine Frage jetzt hier anschlussfähig ist, aber also was mir dann sofort aufkommen würde, und du würdest es wahrscheinlich mit einem klaren Jein beantworten, also sind denn dann Bildungsprozesse ergebnisoffen?
Genau, die Antwort ist jein. Und das ist tatsächlich auch eine große Diskussion in den transformativen Bildungstheorien und dieser Diskussion. Und auf der einen Seite wird unter anderem dem Diskurs vorgeworfen, ja, sich über Normativität zu drücken und es rein deskriptiv zu haben. Da wird eben auf der einen Seite entgegengesetzt, okay, ein Radikalisierungsprozess ist aber kein Bildungsprozess. Und auf jeden Fall ein Minimalkonsens, wo man sagen würde, ist, ein Bildungsprozess hat eine gewisse qualitative Richtung. Zum Beispiel, dass ich danach mehr in der Lage bin, mich selbst und die Verhältnisse zur Welt auch reflektiert zu betrachten. Dass danach eine größere Offenheit für weitere Bildungsprozesse stattfindet und ich mich nicht eher verschließe. Das wären so, ich sag mal, ethische Minimalkriterien. Und auf der anderen Seite gibt es aber schon auch Aspekte, also dass zum Beispiel auch die transformativen Bildungstheorien von vornherein sich mit den gesellschaftlichen Problemlagen als argumentative Grundlage beschäftigen. Also von daher kann man zumindest teilweise schon sagen, es ist auch ein gesellschaftliches Bewusstsein vorhanden und ein Bildungsprozess ist da eben nicht nur rein individuell, sondern kann schon auch einen gesellschaftlichen Mehrwert darstellen. Oder es geht auch um das gesellschaftliche Werte des Zusammenlebens, das Ziel eines Bildungsprozesses wären.
Ja, das macht es für mich auf jeden Fall nachvollziehbar. Wenn ich jetzt das Future Skills Konzept mir nochmal angucke, dann frage ich mich allerdings da, inwieweit ist das bildungstheoretisch eigentlich anschlussfähig? Also ist es das oder ist es das nicht? Und wenn ja, wo greift das dann dort rein?
Ja, das ist so das Problem, dass es nicht wirklich ein Konzept gibt gerade, sondern ganz viele und eher keine Konzepte, sondern tatsächlich eher so Listen. Ne, die und die Skills oder Kompetenzen braucht es jetzt. Und meistens tatsächlich auch schon fast eher ohne Begründung und auf der Grundlage von großen Studien und Befragungen von großen Wirtschaftsunternehmen oder so. Das macht es natürlich nicht zu einem Konzept. Und das ist, glaube ich, gerade der große Auftrag oder das Wichtige, was wir gerade tun und diskutieren müssen. Es gibt so ein paar, also die OECD und die UNESCO und auch die WBGU framen das anders nochmal. Die sagen, okay, weil die Gesellschaft sich verändert, brauchen wir jetzt, müssen wir als Bildung nachsteuern, weil Bildung hat da einen wichtigen Part. Und man kann es eigentlich auch nochmal auf die Professionsorientierung runterbrechen und sagen, ja, der Lehrberuf, ob eine Hochschuldidaktik oder Schule, ist egal, hat auch immer diese Aufgabe, mit der Gesellschaft zu interagieren und auch mit den Veränderungen der Gesellschaft, ne? Also zwischen gesellschaftlichen Stand und den BildungsteilnehmerInnen und deren Lebensweg zu vermitteln, also dass die miteinander klarkommen, mal ganz einfach gesagt. Das heißt, wir müssen uns schon damit beschäftigen, aber wir müssen es versuchen, anschlussfähig zu machen. So langsam kommen diese Diskussionen, ja, wir brauchen ein Konzept, was anschlussfähig ist. Und dort ist so die Frage, okay, jetzt sortiert man erstmal, oder das ist der aktuelle Stand, was ist denn jetzt eigentlich Future und was ist neu, was ist alt, was gibt es nicht alles schon? Man kann es auch als Chance begreifen und sagen, okay, jetzt kommen wir nochmal zu den Dingen, die eigentlich schon lange gefordert werden, aber wahrscheinlich immer hinten runter, oder also die müssten jetzt nochmal neu rauskommen. Was ganz vorne dran diskutiert wird, ist immer die Reflexionskompetenz, wo ich denke, ja, die haben wir schon ganz lange. Und die wird immer wichtiger. Ne? Also in diesen aktuellen Zeiten bin ich auch der Meinung, wird die wichtiger. Jetzt heißt das halt kritische Reflexion und so weiter. Das ist aber nichts Neues. Ne? Das heißt, ist eher so die Frage, okay, wie schieben sich so Schwerpunkte in so einem Bildungskonzept, auf Grundlage der gesellschaftlichen Transformation oder Veränderung? Und das bräuchte tatsächlich mal ein konkreteres Konzept. Ob das jetzt so schnell geht, dass es quasi so anerkannt wird, ist die andere Frage, ne? Also wer soll das dann herstellen und wie? Ich bin aber der Meinung, wenn man weggeht von diesem Entweder-Oder und das mal komplexer betrachtet, ist es anschlussfähig, weil auch diese, jetzt mal als Ausläufer bezeichnen, auch Skills braucht es, um Teilhabe zu haben an der Gesellschaft. Die Frage ist nur, wie kommt man dazu und was vergisst man währenddessen, wenn man nur Skills bildet, ne? Also was braucht es noch dazu? Und auch diese grundlegende Frage, wie sehen wir Gesellschaft, wie interagieren und partizipieren wir an dieser Entwicklung? Und was beeinflussen wir mit? Und was ich sehe und was meine Meinung ist, was wir am wenigsten sehen und was wir bis jetzt immer zu sehr vernachlässigt haben, ist überhaupt der Blick auf Zukunft und unsere Gestaltung daran. Und ich glaube, das wäre was für die Bildung, wo ich denke, das ist relativ neu. Also Klapki zum Beispiel hat das so ein bisschen schon mit aufgemacht und so. Aber dieses ganz Konkrete, was so Futures Literacy Konzept ist, wir gucken uns an, was kommt, was könnte kommen, was sollte kommen und was wollen wir. Das wäre auch gesellschaftlich ganz gut zum Thema Klimakrise und so weiter, genau diese Dinge mal sich anzugucken. Das ist auch normativ, aber es ist auch auf der Grundlage von Entwicklungen, die wir bis jetzt hatten, wo man sagt, okay, da müssen normativ, da müssen wir aber jetzt gegensteuern, weil sonst wird die Klimakrise nicht besser. Ne? So. Das ist auch mit drin in Bildung. Also es ist schwierig, aber es ist drin. Es würde gehen, so ist meine Antwort.
Da bringst du mich dann sozusagen jetzt auch schon in eine gute Überleitung. Also auch wenn jetzt hier nicht so das krasse aufeinanderprallende Streitgespräch wir erlebt haben, so glaube ich, konnten wir jetzt doch schon sehr unterschiedliche Ansätze erkennen, die verfolgt werden. Und dennoch würde ich tatsächlich super gerne einmal versuchen, einen gemeinsamen Diskursraum dieser beiden Ansätze hier aufzubauen und zu gucken, wie kann die Verbindung aussehen? Also, ich glaube, wenn wir jetzt so klassische Begriffe benutzen wie gibt es ein, oder könnte es transformative Kompetenzorientierung geben, dann wird's sehr, also dann können wir da uns da richtig dran abarbeiten. Das können wir auch gerne machen, aber ich glaube auch, dass wir noch mal gucken, wo schaffen wir Verbindung in diesem Diskursraum, obwohl wir, Entschuldigung, vielleicht mit anderen Begriffen arbeiten, ne? Also obwohl wir das vielleicht anders benennen oder an einer anderen Stelle ansetzen, gibt es auch was Verbindendes, können wir das sozusagen in so eine Synergie auch zusammen überführen? Und da würde mich eure Perspektive total interessieren, wo diese Verbindung ist oder ob ihr sagt, nee, da gibt es auch so ganz klare Grenzen, wo das überhaupt nicht vereinbar ist.
Ich fange mal an. Also grundsätzlich ist diese Übertragung von transformativen Bildungstheorien auf einen institutionalisierten didaktischen Kontext etwas, was ich in meiner Arbeit als machbar herausgearbeitet habe, auch normativ, argumentativ, aber durchaus auch umstritten bleibt. Einerseits aufgrund der Größe, aufgrund der Individualität, transformative Bildungsprozesse sind auch sehr anstrengende Prozesse. Es geht um grundsätzliches Anderswerden, Andersdenken, was oftmals bei Koller auch mit Krisen assoziiert ist. Dann ist eben diese Frage, wie weit kann man das in einem didaktischen Kontext halten und wie weit darf man es? Aus meinen Daten heraus habe ich durchaus Prozesse gesehen, die sehr stark an transformative Bildungsprozesse denken lassen. Ich habe aber eben mit dem Begriff der transformativen Lern- und Bildungsprozesse das Ganze ein Stück weit verkleinert und die Normativität nicht ausgeklammert, aber ein Stück weit relativiert. Weil wenn wir in einem institutionellen Kontext sind, haben wir es ja mit gewissen Zielvorgaben auch zu tun. Wir sind ja nicht in einem Kontext der privaten Persönlichkeitsentwicklung, sondern schon auch in einem institutionellen Kontext mit einem klaren Auftrag. Und somit müssen auch gewisse Ziele vorhanden sein und nicht denke auch, und da ist jetzt die Zusammenarbeit, dass eben gewisse Ziele oder auch operationalisierbare Zwischenschritte durchaus vereinbar sind mit den Theorien. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, eine erhöhte Reflexivität auf irgendeiner Ebene ist schon als Ergebnis eines transformativen Bildungsprozesses, dann kann man mit einer gewissen Art von Messung von Reflexivität zumindest Hinweise dafür finden, ob es komplexere Lernprozesse sind, transformative Bildungsprozesse in diese Richtung gehen kann. Und auch wann hat das am Anfang gesagt, dieser Hinblick auf Handlung. Also transformative Bildungsprozesse kennzeichnen sich eben auch durch ein verändertes Handeln. Also auch so etwas könnte man mit Kompetenzen greifen. Zugleich, um das konkret mal an dieser Kompetenz der Reflexivität deutlich zu machen, kann es jedoch auch transformative Bildungsprozesse nicht nur entgegenstehen, sondern diese vielleicht sogar verhindern. Also so wird zum Beispiel bei der Lehrerinnenbildung Reflexivität und die Förderung von Reflexivität ja schon seit langem diskutiert. Und Thomas Hecker beschreibt das Phänomen des defensiven Reflektierens. Also die Studierenden verstehen, was der Dozierende lesen möchte und wenden das an, wenden das möglicherweise technisch sogar noch an. Beziehen das allerdings nicht auf sich. Und auf der anderen Seite beschreibt Geimer auch das Phänomen der Reflexivität. Also wenn ich jetzt reflektierter bin auf mich und die Welt, heißt das noch nicht, dass ich auch gleichzeitig dementsprechend handle. Und Geimer sagt sogar, wenn ich die Vorstellung von mir habe, ich bin extrem reflektiert, werde ich sozusagen blind für nicht reflektiertes Handeln. Und somit verhindert es quasi sogar eine Veränderung. Und das zeigt eben, dass ja so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert der Operationalisierung. Also eine Operationalisierung im Sinne von zum Beispiel Kompetenzen, die das fassbarer machen, denke ich, bieten auf der einen Seite eine Möglichkeit, transformative Bildungsprozesse auch empirisch fassbarer zu machen, zu greifen. Auf der anderen Seite verführen sie aber eben auch jenseits von den impliziten Hintergründen wie Wirtschaftlichkeit oder sowas dazu, dann den Fokus zu eng zu machen und von vornherein auch zu sehr auf dieses Ziel zu fokussieren und somit würde dieser Bildungsprozess wieder fokussiert. Genau.
Da frage ich jetzt gleich nochmal nach. Du hast ja vorhin sozusagen unterschieden zwischen transformativen Lern- und Bildungsprozessen. Wäre das genau sozusagen begrifflich dort zu verorten, zu sagen, die Lernprozesse sind eigentlich die, die ich sozusagen, also kleinschrittig, möchte ich jetzt fast nicht sagen, aber sozusagen in operationalisierbare Teile bringen könnte, die ich mir angucken kann und transformative Bildungsprozesse muss ich anders methodisch vielleicht auch in so einem sekundären Setting, ich will jetzt nicht messbar sagen, aber erkennbar darstellen.
Genau, ich hatte das auch einmal in einem Artikel diskutiert, in dem ich das zu Bezug zu BNE betrachtet habe. Und eben gesagt, okay, Bildung ist eben das große, vielleicht auch ein normativer Rahmen. Und weiter unten gibt es dann zum Beispiel sowas, also ich hatte das im Zug zu BNE, Erziehung für Nachhaltigkeit. Da könnte man auch sagen, es gibt grundsätzliche Regeln wie Frieden, die dürfen auch anerzogen werden ein Stück weit. Das sind gemeinsame Werte, das ist auch in Ordnung. Dann gibt es eben auch grundständiges Lernen. Also wo kriege ich grundsätzliche Informationen, auf denen überhaupt ein Prozess da sein kann oder sowas. Und dann aber eben diesen Begriff des transformativen Lern- und Bildungsprozessen, in dem es eben darum geht, diese Zwischenschritte zwischen Bildung und Lernen, also dieser Übergang von Lernen und Bildung, die Differenzierung, ist auch in der Diskussion etwas, was sehr zentral ist und nicht so einfach zu beantworten. Und ich denke eben, indem man mit diesem Begriff der transformativen Lern- und Bildungsprozesse nimmt man eben auch kleinere Zwischenschritte in den Fokus. Komplexere Lernprozesse, die später zum Beispiel zu einem Bildungsprozess führen können oder die für den Moment in einem grundsätzlichen Umdenken im Kontext von der Lehrerinnenbildung zum Beispiel auf was ist meine Rolle in dem Schulsystem oder sowas betrachten würde. Und es macht es durchaus empirisch fassbarer, weil man eben sagen könnte, okay, das sind eben Kennzeichen dafür. Oder auch diese Übergänge zeichnen sich auch sprachlich auf solchen Ebenen. Und somit ist das eine Möglichkeit, wie man diese grundsätzlichen theoretischen Ideen dahinter auf einen didaktischen Kontext übertragen kann und eben auch dann empirisch zugänglich machen kann. Wobei ich hier differenzieren würde zwischen empirischer Zugänglichkeit und Überprüfung im Sinne von Notengebung. Das sind, finde ich, zwei verschiedene Sachen, die man nochmal differenzieren muss.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht gleich sozusagen auch noch im späteren Verlauf zu, wo da noch mehr ja, Diskriminierung stattfinden muss im Hinblick auf Lehrerinnenbildung und Prozesse, die vielleicht dann darüber hinaus noch auf schulische Prozesse sich beziehen. Ich komme noch mal zurück zur eigentlichen Frage: Diskursraum. Wo sind diese beiden Konzepte vereinbar? Wo gibt es vielleicht auch Sachen, die unauflösbar sind? Und ich würde super gerne noch mal, Wanda, aus deiner Sicht der Future Skills hören. Wo siehst du Möglichkeiten, wo das zusammengehen kann. Frederik hat ja jetzt schon mal ein paar angedeutet, wo das sich öffnen könnte oder geöffnet hat jetzt in seiner Darstellung. Wo siehst du Möglichkeiten, diesen Diskurs, ja, aufeinander zu beziehen, enger zu machen, miteinander zu verweben?
Ja, also eigentlich, wenn man jetzt mal konkret BNE anguckt, ne, also als das Nachhaltigkeitsthema auf Grundlage der Klimakrise oder der Klimaveränderungen, ist es ein großes, ist es ein Teil der Future Skills. Also es ist schon drin, das wird mitgedacht, dass darauf reagiert werden muss. Das ist jetzt wieder normativ, ne? Das ist jetzt noch nicht transformatives Lernen in dem Sinne. Und aber diese Grundlage von Transformation durch Bildung oder Lernen ist in den Future Skills drin, ist aber in der Bildung ja generell drin, eigentlich. Also so ein grundlegendes Ding, dass man eben mittlerweile nicht mehr sagt, ja, die sollen nur diese Fähigkeiten erwerben und fertig, sondern dass Bildung eigentlich genauso ein Prozess betrachtet von Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Also das ist eigentlich ein grundlegendes Thema, was immer so ein bisschen differenziert diskutiert wird in den Fachgesellschaften, in den verschiedenen. Und ich glaube, das sind einfach verschiedene Ebenen desselben Prozesses, so würde ich das sagen. Also es braucht eine Transformation, um wirklich was zu verändern, logischerweise. Das Thema, was dahinter liegt, Klimakrise und so weiter, müssen wir mit reinnehmen in die Bildung, weil sonst, also ist unsere Zukunft, ne? Das würde ich schon sagen, ja, es muss jetzt nicht immer alles ausschließlich bestimmen, aber es ist ein wichtiger Part. Und insofern ist es eigentlich ein Teil von diesem Thema Future Skills, wenn man das nochmal als Konzept so sieht, dass es eine Reaktion ist auf das, was sich aktuell verändert und demnächst in Zukunft verändern wird. Also es ist eine Strömung in unserer, was sich, ne, was uns verändern wird, unser Leben und unsere Umwelt und so weiter. Insofern ist es schon mit drin. Und ich finde aber dieses Denken von dieser Transformations, ne, also transformatives Lernen oder Bildung, dass es eben nicht nur Skills oder klar gesteckte Kompetenzen sind, die dann für Employability und so weiter da sind, das finde ich extrem wichtig, weil genau das die Grundlage eigentlich auch für Future Skills, also für Zukunftsdenken, Zukunftsbildung ist. Sonst hat man diesen Mind-Behavior-Gap, ne? Heißt das also, dass man zwar was versteht, was wichtig ist, aber die Handlung nicht anpassen kann oder nicht anpasst, weil die Handlung noch auf der Basis von Beliefs oder Haltungen aus der vorhergehenden Zeit agieren, ne, so. Und das bräuchten wir in diesem Future Skills Kontext schon. Da ist so ein bisschen die Frage, dass man, müsste man sortieren. Also für neue technische Anwendungen brauche ich das vielleicht nicht unbedingt. Also da weiß ich, muss ich jetzt dort klicken und so weiter. Das sind dann so Weiterbildungs-Upskillings-Geschichten. Und da braucht es mal ein anschlussfähiges Konzept, was, ne, genau. Und da müsste man mal ran. Dafür wäre es aber total wichtig, transformatives Lernen oder Bildung mitzudenken, weil das, glaube ich, durchaus eine gute Grundlage ist dafür. Das wäre so mein Ansatz.
Ich komme nochmal zurück zu diesem Modell, was ich beschrieben hatte, als transformative Bildung, als ein Ziel. Also, dass man im Prinzip diese Bildungsprozesse als ein Stück weit ein Ziel auch betrachtet und dann eben schaut, welche komplexen transformativen Lern- und Bildungsprozesse führen dahin. Wie läuft Lernen ab, dass Bildungsprozesse nicht verhindert? Oder wie bekommt man eben auch ein grundständiges Lernen hin, was auch immer wieder diese Perspektive auf diese Bildungsprozesse reinbringt? Und ich glaube, das ist auch in diesen Kompetenzmodellen etwas, wo man schaut, okay, was sind vielleicht auch grundlegendere Dinge, die angeeignet, angelernt werden müssen. Und aber auf der anderen Seite, was sind wiederum Kompetenzen, dass ich das eine mit dem anderen einordne? Und ich denke, dass ein Problem dabei ist, dass je konkreter und je feiner es operationalisierter ist, umso schneller und umso großflächiger ist es auch zu evaluieren. Und je komplexer die Kompetenzen sind oder auch die Bildungsprozesse, umso schwieriger ist es erstmal zu greifen. Und ich denke aber auch nach Nach meiner Forschung, dass es nicht unmöglich ist, zum Beispiel auch Bildungsprozesse in einer gewissen Art und Weise messbarer zu machen. Wenn man eben schaut, okay, wo sind diese Grenzen und wenn ich diese Grenze zu eng setze, was klammere ich damit vielleicht aus? Und ich denke, da ist durchaus eine Verbindung mit einem kompetenzorientierten Idee durchaus machbar und auch sinnvoll, um eben zu schauen, welche übergreifenden Kompetenzen braucht es denn und um die eben auch wieder zu stärken, wie kann man sie auch beschreiben und operationalisieren, dass sie eben nicht nur irgendwie Hülsen sind und Orientierungsrahmen, sondern eben auch zu so sagen, okay, man kann auch das irgendwie wirklich beschreiben und greifbar machen. Und ich glaube, dann sind das beides auch Ansätze, die sich eben sowohl mit Hinblick, was sie eigentlich wollen, als auch mit Hinblick auf Umsetzung und empirischer Argumentationslogik oder Zugänglichkeit sehr gut ergänzen können. Und ich denke, da ist es auch aus Perspektive von, wie kann man Bildungsprozesse eher in institutionalisierte Kontexte wie die Lehrerinnenbildung oder Schule übertragen, auch durchaus ratsam sich da anzunähern.
Ja, das stellt ihr jetzt wieder gerade genau den Brückenschlag her, ne? Also ich würde sehr, sehr gerne mit euch nochmal drüber sprechen. Also wir sind jetzt sehr auf dieser theoretischen Konstrukt- und Konzept- und Ansatzebene geblieben, aber wir alle beschäftigen uns natürlich mit Lehrerinnenbildung. Und ich frage mich halt, also beide Ansätze, ja, werden ja darauf angewendet oder werden genutzt, damit wird argumentiert, da wird darauf rekurriert. Welchen Benefit können die beiden Konzepte für die Lehrerinnenbildung entfalten? Und vielleicht auch jetzt vor dem Hintergrund, wo dieser gemeinsame Diskursraum ist. Also welchen Benefit haben wir in der Lehrerinnenbildung von diesen beiden Konzepten und wie kann das auch konkret aussehen? Also ihr habt jetzt eben immer schon so ein bisschen angeteasert im Bereich NE oder BNE, ist das zu finden. KLAFGI ist angesprochen worden. Da haben wir natürlich bei uns in der Fachdidaktik Sachunterricht eher ein Ansatzpunkt, sage ich mal so, wo das viel eher noch genutzt wird. Aber wie kann Lehrerinnenbildung konkret vor dem Hintergrund dieser beiden Konzepte aussehen, auch in der Vereinbarkeit?
Ich fange mal an. Genau. Also vor allem zum Beispiel, weil du KLAFGI gesagt hast, ne, in dem Bereich, der ja von diesen poraltypischen Schlüsselproblemen ausgeht, man kann auch phänomenorientiertes Unterrichten das vielleicht nennen oder so, dass man sagt, okay, das, was gerade da ist, das guckt man sich an, ne, und was auch aktuell da ist. Das heißt, die Orientierung eher auf die Welt und vor allem die Lebenswelt der SchülerInnen, anstatt auf ein Curriculum von vor längerer Zeit, und das aufzumachen. Da ist eine große Chance, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und damit umzugehen, was ich total wichtig finde, weil jetzt so, mal so als zur Verortung, neuere Studien auch zeigen, dass die Zukunftsängste auch bei Kindern und Jugendlichen extrem wachsen. Das heißt, immer mehr Leute, also Teile der Gesellschaft haben Angst vor dieser Unsicherheit und diesen Zukünften. Was passiert da? Und ich finde, im Sachunterricht haben wir genau diese Chance, uns damit zu beschäftigen und uns das anzugucken. Und dann mit Konzepten wie Futures Literacy Kompetenzen anzulegen, bin jetzt wieder bei Kompetenzen, aber auch Bildungsprozesse, wo man sich so zukünftige Entwicklungen anguckt und ein Stück weit eine Selbstwirksamkeitserfahrung erlernt, um damit umgehen zu können. Einfach dadurch, dass man sich anguckt, was könnte kommen, was will ich, dass kommt, was will ich nicht, dass kommt und was muss ich jetzt tun, damit sich das in die Richtung entwickelt und nicht in die Richtung. Und das finde ich eines der wichtigsten Prinzipien, die wir auf jeden Fall in die Lehrkräftebildung unbedingt implementieren sollten, nämlich dieses Zukunftsdenken. Weil genau das ist eigentlich unser Beruf. Also wir bilden unsere Studierenden, damit die ihre SchülerInnen bilden in einer Zeit, die noch ziemlich weit weg liegt. Und wenn man sich mal fragt, wie sieht dann Bildung eigentlich aus also die müssen ja auch dann bis zu ihrer Rente arbeiten in zum Beispiel 40 Jahren, dann müsste man jetzt schon überlegen, okay, was brauche ich eigentlich für Kompetenzen für diese Zeit oder für Bildungsprozesse? Und dann sind wir wieder bei den Future Skills, nämlich die Frage, wie kriege ich mich so aufgestellt, dass ich dann mit Veränderungen umgehen kann und mit Unsicherheiten umgehen kann und darauf reagieren kann und das aber auch gleichzeitig noch mitgestalten kann. Ich glaube, das wäre so für mich was, wo ich sagen würde, das müsste unbedingt rein.
Da hätte ich jetzt aber glatt mal eine ganz provokante Frage, Wanda. Ich könnte ja auch sagen, weißt du, was in Zukunft für Kinder relevant ist. Ich muss mal überlegen, wie ich das jetzt gut formuliere. Das legen ja dann die jeweiligen Curricula fest. Da haben wir ja eigentlich in der Lehrerinnenbildung so gar nichts mit zu tun, wenn wir jetzt die zukünftigen Lehrkräfte, ich will jetzt nicht sagen ermächtigen, aber ihnen sozusagen so viele Skills an die Hand geben, dass sie selber darüber nachdenken, wie die Zukunft ihrer Schülerinnen und Schüler dann irgendwann mal aussieht. Ist natürlich das Hypothetische da drin. Wir wissen es nicht ganz genau. Also da müsste man dann auch wirklich sich sehr gut schlau machen, was dann da so prognostiziert werden würde. Und andererseits haben wir natürlich auch immer noch so einen normativen Überbau, der aus den Curricula resultiert und wo man ganz klar sagen muss, welche Chance haben denn Studierende, sich davon zu emanzipieren und zu sagen, vielleicht sehe ich was ganz anderes. Wichtig für meine Studierenden. Die Frage auch, dürfen Sie das dann? Also dürfen Sie sich so weit emanzipieren? Das sind Fragen, die mich jetzt umtreiben. Etwas provokant formuliert.
Sowohl als auch, ne, wäre die, also es kommt drauf an, ganz theoretisch ja schon. Also wenn man Sachunterrichtsdidaktik wirklich ernst nimmt, kann man sagen, okay, Lebensweltorientierung, Schülerorientierung und so weiter. Und auch Phänomene, die uns begegnen, das ist das, was dann aktuell ist, natürlich. Also die Lebenswelt der SchülerInnen verändert sich mit der Zeit. Und damit muss man agieren können als Lehrkraft. Ne, vor allem im Sachunterricht. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass es auch irgendwie nur im Sachunterricht so richtig möglich ist, genau in diese Richtung zu gehen. Also eine große Chance. Und auf der anderen Seite ist es so, dass auch wenn die Curricula von anderen gemacht werden, müssen wir ja unsere Lehrkräfte, unsere angehenden Lehrkräfte, so weit fit kriegen, dass die dann fähig sind, auch mit den neuen Curricula umzugehen. Das heißt, eigentlich jetzt schon eine Grundlage dafür zu legen, dass nicht bei jeder Änderung eine große Weiterbildungswelle durchs Land gehen muss, damit die alle fit sind, sondern eher grundlegend dort schon anzulegen, ja, man, ne, man verändert es, man passt es an und hat aber gleichzeitig die Grundlage, man passt sich eh an Veränderungen an, auf Grundlage der Lebenswelt der Kinder, ne, und der eigenen. Und so. Also das wäre so beides.
Ja, kann ich nachvollziehen. Hätte ich, glaube ich, noch viel zu sagen. Aber ich komme noch mal zum anderen Ansatz der transformativen Bildung zu Frederik. Wie würdest du oder wie würde für dich denn LehrerInnenbildung aussehen mit diesem Ansatz? Ich weiß ja, du hast da auch schon konkretere Ideen umgesetzt. Kannst du trotzdem noch mal versuchen, das so ein bisschen mit dem Konzept der Future Skills in dieser Kombination zu denken und uns noch mal so ein bisschen Hinweise zu geben, was dann für die Lehrerinnenbildung, natürlich, wir sind alle im Sachunterricht, in der Sachunterrichtsdidaktik, was wäre dann wichtig?
Ja, ich fange mal an, stärker aus der Perspektive von transformativer Bildung. Und hier ist es ganz wichtig, dass es wirklich Freiräume gibt. Transformative Bildungsprozesse sind individuell. Transformative Bildungsprozesse bedingen ein tiefes Umdenken der Persönlichkeit. Das kann durchaus auch schmerzhaft sein und individuell. Und das ist auf der einen Seite wichtig, den Studierenden auch ein Stück weit die Wahl zu lassen, ob sie sich gerade in diesem Moment, wie sie sich gerade befinden, auf diesen Prozess einlassen können. Und auf der anderen Seite ist dieser Freiraum ja ein Stück weit frei von Zielen, aber es muss auch eine Auseinandersetzung mit anderen Spielarten möglich sein. Also transformative Bildung lebt auch davon, Möglichkeiten des Andersdenkendürfens zu eröffnen. Und hierbei auch eine Ebene, die jenseits des Kognitiven ist. Also zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit Emotionen, ein körperliches Erleben. Und das sind alles Aspekte, die einen solchen Freiraum kennzeichnen würde. Und so ein Freiraum ist ein Stück weit meiner Meinung nach komplett unvereinbar mit einem, ich prüfe das aber ab. Oder du kriegst am Ende eine Note da drauf, weil sich das beißt. Und ich denke, das ist in der Implementation etwas, wo man darauf achten sollte, dann zugleich die Lehrerinbildung natürlich auch verschiedene Aufgaben hat, die sie zu erfüllen hat. Und ich denke, es ist sinnvoller, da haben wir auch schon im Team oft darüber nachgedacht, wirklich zu überlegen, was sind eigentlich gerade die primären Ziele davon und welchen Rahmen muss ich dafür setzen? Und ich denke, dass diese transformativen Bildungsprozesse oder diese Räume durchaus etwas sind, wo man auf vieles anderes zurückgreifen kann oder was vorher vielleicht auch schon ein Stück weit gedacht wurde, jetzt nochmal weitergeführt wird oder das grundständige Lernen jetzt noch einmal neu gedacht werden kann. Also man sich in der Implementation schaut, okay, wo, welche Formate brauchen wir? Wie werden diese Formate aufeinander abgestimmt? Und wo sind eben auch Formate, wo es um stärker ein Abprüfen, ein Aufzeigen von Performance oder eben auch diese eigene Entwicklung stärker in den Mittelpunkt gelegt wird? Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man ganz stark gucken muss, okay, wie trenne ich diese beiden Dinge voneinander, aber auch dafür gleichzeitig, wie baue ich sie trotzdem sinnvoll aufeinander auf?
Ich würde euch beide bitten, weil ich natürlich auch weiß, dass ihr beide in eurer Lehre, innerhalb der Lehrerinnenbildung, in der Didaktik des Sachunterrichts versucht, diese Ansätze stark auch mit einzubringen in die aktuelle Lehre. Könnt ihr noch mal konkrete Beispiele nennen, wie das aussieht, Frederik? Wie sieht für dich so ein offener Raum aus? Wanda, wie sehen für dich die Beschäftigung mit Future Skills konkret aus mit den Studierenden im Sachunterricht?
Also, ich fange mal an. Zum einen ist eine Orientierung an selbstorganisierten, selbstgesteuerten Lernen ganz zentral. Also, dass sie eben auch sehr mitentscheiden können, partizipativ mitentscheiden können. Es ist hierarchiearm oder zumindest in einem reflexiven Umgang mit Hierarchien, damit man eben auch sich zeigen kann, eigene Perspektiven aufzeigen kann, die eventuell falsch sein könnten oder sowas, weil gerade durch dieses, hier ist auch wieder dieser Aspekt der Lebensweltorientierung, und zwar die individuelle Interpretation, dass man wirklich an die individuellen Perspektiven der Studierenden rankommt, und die sich gegenseitig aufzeigen können. Und gerade im Hinblick auf die Sachunterrichtsdidaktik ist da dennoch auch eine Vereinbarkeit von Inhalten, indem man eben aber schaut, wie arbeiten wir diese Inhalte auf. Also ich habe da, bin da eben auch auf Klafki zurückgekommen, um diese Frage, okay, welche Inhalte haben denn höhere Bildungsgehalte? Also wie kann ich durch ein Verständnis auf einer höheren Ebene, auf einer metareflexiven Ebene verstehen, wie ist das eine mit dem anderen in Beziehung? Was sind vielleicht auch Kontroversen? Warum habe ich so gehandelt? Wie läuft eigentlich Reflexion an sich ab? Was ist überhaupt das Verständnis von Reflexion? Also, dass man eben auf dieser Metaebene das Erleben verstehen kann. Aber die Grundlage ist wirklich dieses auch offene, freie Erleben miteinander. Ja.
Kannst du es trotzdem noch mal konkreter machen? Also, ich verstehe das auf der Theorieebene, aber ich weiß ja auch, dass du ganz spezielle Seminarkonzepte hast, wo man von außen drauf guckt und sagt, ach, guck mal, da erkenne ich schon den Raum drin. Wie sehen die bei dir aus? Also, was erleben die Studierenden, wenn sie zu dir kommen?
Also ich habe viel auch mit Projektlernen gearbeitet, in denen ich aber den Grad der Vorstrukturierung runtergenommen habe. Also ich habe ein übergreifendes Ziel angegeben, das aber nicht spezifisch war. Also zum Beispiel, ihr müsst einen Bildungsort im Sinne von einer BNI für Schülerinnen kreieren im Garten. Wie ihr genau das jetzt macht, ist eure Entscheidung. Wie genau ihr untereinander die Aufgaben verteilt, ist eure Entscheidung. Ich sage euch nicht, ihr habt jetzt Vierergruppen und ihr habt die und die Projekte. Und es hat sich auch in den Daten gezeigt, dass gerade dadurch Konflikte, Auseinandersetzungen, Wertefragen, warum, wie werden Verteilungsgerechtigkeitsaspekte reingebracht, überhaupt erst ermöglicht wurden und zugleich braucht das auch eine gewisse Zeit. Also indem man zum Beispiel schaut, man baut es nacheinander auf. Die Studierenden müssen auch erstmal das, was sie gewohnt sind, verlernen. Das ist normalerweise so, das ist mein in der Uni sein, das kenne ich. Da ist erstmal ganz viel Angst davon loszulassen und das braucht auch Zeit. Und da ist aber wirklich auch dieser Raum der Freiheit gibt und auch das Wegnehmen von mir als Dozent, als Vermittler. Also in dem Seminar, was ich gemacht habe, waren die Studierenden wirklich sehr viel alleine und konnten alleine Entscheidungen treffen. Und das war am Anfang für mich schwer auszuhalten, aber es hat sich eben gerade gezeigt, dass nur dadurch auch diese feststehenden Rollen ermöglicht wurden. Also es ist im Endeffekt, würde ich es sagen, sehr viel Auflösen von einer Didaktik, die wir kennen.
Ja, die löst dann natürlich auch wieder starke Krisen aus bei allen Beteiligten. Also das kann ich mir gut vorstellen. Wanda, kannst du uns noch ein paar konkrete Beispiele aus der Lehrerinnenbildungspraxis geben, wie das konkret in der Umsetzung aussehen könnte?
Ja, also abgesehen von diesem, ich sag mal, Priming der Studierenden, also alles, ich merke, dass ich immer ganz viel auch über Zukunft spreche mit denen, und die auch immer bitte, denken Sie mal drüber nach, wie das aussieht, wenn Sie dann kurz vor der Rente sind, ne, wie die Welt dann so aussehen könnte, was brauchen Sie jetzt und so weiter. Also all diese Fragen und schon mal diese Gedankenkontexte aufzumachen. Ansonsten, also das, was da zugrunde liegt, und was man oft nimmt in diesem Bereich, ist so diese Szenarienarbeit. Das heißt, was könnte sein, ne? Und immer die Frage, was könnte noch sein und was will ich und was müsste ich jetzt tun? Und ob das nun jetzt, das hatten wir, dafür gibt es sowas wie die Zukunftsboxen vom Futurium, die das anleiten können. Man kann das aber auch, wie in den letzten Seminaren zum Thema Forschung und so weiter, eher so in diese Ebene reinnehmen und viel mit denen reflektieren oder die reflektieren lassen über die Frage, ja, was ist denn nun die gute Lehrkraft oder die ideale Lehrkraft der Zukunft und wie sollte die aussehen, bis hin zu dieser, also, und dann den Rückschlussreflexion, wo stehe ich gerade, was brauche ich dafür noch als Studierende oder Studierende aktuell, und um diese Dinge alle mitzudenken. Das ist so ein bisschen, das klingt jetzt nicht ganz hip, aber es ist sehr wirkungsvoll, merke ich.
Mir ist noch ein Gedanke gekommen, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen. Ich habe ja auch lange in der Erlebnispädagogik gearbeitet und ich glaube, man könnte sagen, man muss Erlebnisse ermöglichen. Die muss man noch nicht mal unbedingt aktiv schaffen, weil mit dem aktiv Erlebnisse schaffen ist auch wieder diese Vorausplanung, sondern einfach Freiräume, zum Beispiel in Kooperation mit anderen über Projektlernen, in denen Erfahrungen ermöglicht werden, die erstmal anders sind als so, wie man Uni kennt, die ganzheitlich sind. Und diese dann wiederum einfangen. Also das wirklich ganz auch ich denke, in der transformativen Bildungstheorie wandelt sich ganz stark auch die Aufgabe und die Rolle der begleitenden Personen. Es wird eben weg von einem Vorausplaner, von einem Vermittler hin zu einem wirklich Ermöglicher und Prozessbegleiter. Und eben auch im Hinblick auf diese Konflikte, die da sind. Das ist nicht, und auch wenn man das am Anfang gefordert bekommt, und wenn dieser Impuls da ist, okay, ich mache jetzt diese Lösung, sondern davon abhalten und zu sagen, okay, was ist denn jetzt dieser Konflikt? Was bedeutet er denn? Warum ist dieser Konflikt denn in dir groß? Was macht dieser Konflikt denn mit dir? Was wären denn Ansätze, das zu ermöglichen? Und das ist auch ein Umdenken, was ich die letzten Jahre auch in mir immer schrittweise mitbeobachten musste. Also selbst ein Loslassen von dem, wie ich es eigentlich kenne.
Dem kann ich total gut folgen und ich glaube, da braucht es auch wirklich noch viel, also auch so einen Ermöglichungsraum, nenne ich das jetzt mal an dieser Stelle. Also ich denke ja, da können wir zumindest bei uns in der Arbeitsgruppe sagen, dass wir da ja auch Sachen ausprobieren und zusammen evaluieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und manche Sachen funktionieren nicht im ersten Step oder vielleicht auch nicht im zweiten so, aber also ich persönlich höre da auch so ein, ich will sagen, so eine Art Respekt gegenüber den Studierenden raus. zu sagen, wir kauen Ihnen hier nicht häppchenweise vor, was Sie am Ende irgendwie wiedergeben sollen, was Ihnen dann vielleicht in der Praxis irgendwie hilft oder auch nicht oder keine Ahnung was, aber Sie haben den Weg dahin nicht selber bestritten, so formuliere ich das jetzt mal an dieser Stelle. Weil ich glaube, der ist auch schon mit einem persönlichen Veränderungsprozess begleitet, wenn man den macht. Und dafür braucht es zumindest in meinen Augen echt in der Hochschullehre diese großen Krisen, auch diese Räume und eine gewisse Geöffnetheit, würde ich jetzt sagen. Habe ich auch bei euch beiden rausgehört, sozusagen diesen Blick in den Future Skills nach vorne zu gucken, sich mal damit zu beschäftigen, wie sieht die Welt denn aus, wenn ich in Rente gehe? Wer tut das denn schon? Also das muss man ja auch, also das ist ja der Prompt sozusagen, den wir ihnen dann geben, zu sagen, versetz dich mal rein. Also ne, geh mal in dieses Erlebnis rein, in diese Erfahrung. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig an der Stelle. Jetzt habe ich so ein bisschen schon formuliert, wo ich gerade gedanklich hänge. Vielleicht wollt ihr auch noch mal formulieren, was nehmt ihr aus der Diskussion mit für euch? Wo sind Synergieeffekte? Wo seht ihr jetzt noch offene Stellen?
Ist gerade noch der Begriff des Zumutens für die Studierenden, also dass man den Studierenden etwas zumutet, was vielleicht am Anfang auch nicht klappt. Und ich glaube, das, wo ich sagen würde, das kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr gut mit den Future Skills Idee eben da auch wieder da sind. Ich muss es nicht vorbereiten, ich muss es nicht alles reinbringen, sondern ich schaffe eine Gemeinschaft, in der man eben gemeinsam auch neue Sachen ausprobiert, indem man sie aktiv macht, indem man auch Fehler machen kann, aber gerade auch diese Verbesserung von Fehlern. Und das finde ich auch in diesem Rückblick auf Profession zu bedeuten. Das ist, denke ich, auch ein ganz zentraler Aspekt von professionellen LehrerInnenhandel, dass ich mir bewusst bin, dass ich Fehler mache und das auch niemals aufhören wird, aber ich immer besser werde, das einzuschätzen und eben zu betrachten, warum und wie kann ich das nochmal etwas verändern, um das reinzubekommen. Und deswegen, und das finde ich auch, spiegelt sich in unserem Arbeiten auch ein Stück weit wieder, dieses, okay, ich probiere auch mal neue Sachen aus und gucke, was läuft und was läuft nicht und auch vielleicht, was ist vielleicht trotzdem der Benefit aus den Dingen, die am Anfang gar nicht so gut laufen, weil darin vielleicht am Ende sogar der höhere Bildungsgehalt liegt.
Ja, also sind wir beim Konsens. Ich schließe mich da an, genau. Und noch diese Ebene, wo ich immer so denke, das ist, glaube ich, vergisst man manchmal gerne, wenn man so die Lehre hat. Ne? Also ich bringe dir etwas bei, wie was funktioniert. Das ist ja manchmal noch so da, so ein Grundgedanke, dass man sagt, wenn Neues kommt, muss man Neues auch mal ausprobieren. Ich habe nämlich gerade überlegt, wie ich noch mit Studierenden so agiere und ich mache ja gerne und viel mit KI. Und vor allem in diesen Szenarien entwickeln und auch reflektieren, also wo es nicht ge darum geht, haargenau Fakten und Zitate zu kriegen, sondern eher mal so explorative Gedankengänge, also mal was öffnen und mal neue kreative Impulse. Das kann KI manchmal ganz gut, tatsächlich nicht immer, aber manchmal schon. Und nebenbei lernt man noch so ein bisschen, wie das eigentlich funktioniert. Und ich glaube, das ist irgendwie kein schlechter Weg, das zu tun. Immer mit der Transparenz, was machen wir hier eigentlich gerade und wofür wäre das nicht gedacht? Vor allem im Bereich KI, aber das ist so, glaube ich, wichtig. Und es ist wichtig, dass man das einfach auch mal mit denen ausprobiert und dann rausfindet, okay, was geht noch nicht, weil sich das ja auch monatlich ändert in diesen Feldern aktuell. Und ich glaube, im Bereich BNI und Nachhaltigkeit und so weiter wäre das eigentlich auch was total Gutes, einfach zu sagen, wir probieren mal was aus und versuchen es mal. Ne? So. Und in diesem ganzen Bereich, um auch ein Stück weit Resilienz zu bilden, wenn was schief geht, um neue Situationen denken zu können, ne, und neue Ziele sich ausdenken zu können, um dann weiter dran zu arbeiten. Also das wäre schon die Grundlage von Future Skills als Idee, ne, damit umzugehen. Genau.
Frederik?
Und dann möchte ich nochmal diesen Weg zurück. Auch diese Sensibilität für diese Räume. Also dieses, den Studierenden etwas zumuten, Dinge aus, zu probieren, muss sie auch ermöglichen, dass sie Fehler machen dürfen. Und das ist etwas, was sie am Anfang lernen müssen. Das Ganze ist aber gerade in dem hierarchischen Kontext der Uni auch mit einer Gefahr verbunden. Also ich sehe bei den Studierenden nicht nur am Anfang die Schwierigkeiten, sondern auch eine Angst darin, jetzt eine eigene Entscheidung zu treffen, weil die eigene Entscheidung ja eventuell nicht das ist, was die dozierende Person von mir sehen möchte. Und deswegen bestehe ich dann das Seminar nicht. Und das ist, denke ich, etwas, was ein hemmender Faktor ist, dessen man sich bewusst sein muss und den man auch aktiv fördern und ermutigen. Ja.
Das heißt, die machtfreien Räume müssen wir wirklich, also wirklich auch leben in der Universität und nicht nur sagen, dass wir es tun, sondern das dann wirklich auch mit Prüfungsleistungen abkoppeln von Prüfungsleistungen und ähnlichem. Ja, auf jeden Fall. Wanda?
Genau, also und da beschlage ich mal den Bogen ganz zurück zur Schule. Das heißt, ich glaube, nur wenn wir das in der Uni gut hinkriegen mit unseren Studierenden, also eine positive Fehlerkultur, freie Räume, eher eine Entwicklungsperspektive als eine Produktionsperspektive, ne, von Fakten, Wissen und so weiter, nur wenn die das da gut lernen oder erfahren, können die das auch wirklich gut in also ihren Unterricht entsprechend umsetzen und so den Sachunterricht halt auch zu dem machen, was er eigentlich sein soll, nämlich genau diese Möglichkeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die aktuell wichtig sind für die, die da drin sitzen und dann Wege zu finden und auch diese positive Fehlerkultur zu haben, eben Wege zu probieren und dann zu gucken, war das jetzt das Ergebnis oder nicht, ne? So, wenn nicht, dann wie denn sonst? Und ich glaube, das sollte man unbedingt machen, weil, wie gesagt, mein Eindruck nach wie vor, dass einer der wenigen Möglichkeiten in der Schule ist. Deswegen hatten wir letztens schon das Thema, würde ich plädieren dafür, dass es Sachunterricht durchaus auch für Große geben sollte, also um genau mit diesen großen Themen, die uns alle beschäftigen und die zu vielen Reaktionen führen, siehe Zukunftsängste und so weiter, da Raum zu machen in Schulen und Kinder schon im Kindesalter mitzunehmen in diese Themen und quasi auch eine Wertschätzung gegenüber den ihren Wahrnehmungen mitzubringen, ne, weil man die sonst so ein bisschen ausgliedert aus diesen großen Diskussionen um die Welt, aber die kriegen das schon mit und die denken sich auch was dazu. Und das als Bildungsanlass zu sehen, dafür würde ich immer plädieren und nicht nur in der Grundschule, sondern das sollte eigentlich immer weitergeführt werden.
Ja, ich muss jetzt auch noch mal kurz meinen Senf dazu geben, weil ich eben gerade noch so gedacht habe, dass wir ja an der Stelle doch auch noch mal die Lebenswelt unserer Studierenden uns vor Augen halten müssen, die häufig aus dem Schulsystem kommen, zumindest so wie die Rückmeldung, die ich jetzt erlebt habe, zum Beispiel noch nie selber ein offenes Lernsetting erlebt haben. Sie sollen das dann im Sachunterricht für Schülerinnen und Schüler entwickeln, aber haben noch nie selber die Erfahrung damit gemacht. Oder die offenen Räume oder die wohl beabsichtigte Krise, in die wir sie dann ja stürzen, also wohlwollend wirklich zu sagen, ich weiß, dass das schwer ist jetzt, das auszuhalten. Ich weiß, dass das ein Prozess ist, den du jetzt durchgehst, wenn du so eine Masterarbeit beispielsweise erstellst. Das ist verbunden mit großen Zweifeln, mit viel Arbeit und ja auch gewissen ja Aspekten, die wirklich man aushalten lernen muss oder wo man sich auch selber organisieren muss. Und ich glaube, das sind aber Prozesse, die wir noch viel, also wo wir einfach Zeiten auch brauchen und wo wir unsere Studierenden abholen müssen in gewisser Hinsicht, aber eben, ich würde sagen, nicht scaffolden, sondern eben sie gut begleiten müssen in dem Aushalten dieser Situation oder dieser Krisen, die sie dann durchlaufen. Also von daher, ja, dann bedanke ich mich bei euch für dieses Streitgespräch. Auch wenn wir jetzt nicht groß kontrovers gestritten haben, wir haben, glaube ich, schon den Diskurs aufgemacht und haben ihn auch wieder zusammengeführt. Und ja, schließe damit diese Folge ab. Vielen lieben Dank an euch.